Ich habe vor 3 Wochen angefangen, und zwar haben wir in unserer Predigt vor 3 Wochen uns mit dem Thema auseinandergesetzt, so die Frage, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, darum ist jemand in Christus, ist er eine überarbeitete und reparierte Kreatur. War das so? Eine neue Kreatur, also nicht irgendwie zusammengedengelt, rund erneuert oder sonst was, sondern eine komplett neue Kreatur. Und was es aber bedeutet, wenn wir denn eine neue Kreatur sind, dass da etwas Neues geschaffen ist, weil der die Welt als etwas Neues geschaffen hat und der dann am Ende der Zeit etwas Neues schafft, ist auch in der Lage, in der Zwischenzeit Neues zu schaffen. Dann haben wir uns letzte Woche damit auseinandergesetzt und haben uns mit diesem Thema so mal vertraut gemacht. Was bedeutet das denn, wie sieht Gott uns? Sieht er uns nach wie vor als Sünder? Und wir sind drauf gekommen, nein, weil ein Sünder, einer, der von sich denkt, dass er ein Sünder ist, was macht er weiterhin? Der sündigt weiterhin. Und Gott hat uns aber durch seinen Sohn Jesus Christus zu Heilige gerufen. Und das ist auch eine Anrede, die im Neuen Testament immer wieder an die Gemeinden im Neuen Testament gerichtet ist. Und wir haben festgestellt, das waren aber gefühlt, nach dem, wie wir es beurteilen wollen, absolut keine Heiligen. Oder wie würde mir sagen heute, das waren auch keine Waisenknaben, sondern das sind wirklich, da waren echt richtig massive Probleme. Aber indem Gott uns als Heilige sieht, beruft er uns dazu auch entsprechend heiliges Leben zu leben. Dass wir eben nicht der Welt gleich sind, in dem wir sie denken, handeln, sondern dass wir uns von Gott her prägen lassen und von daher einen ganz anderen Ansatz haben. Was bedeutet also das Wort heilig? Was mit abgesondert, mit besonders sein? Nämlich für Gott besonders und nicht beliebig. Und heute gehen wir, und ein Beispiel, das ich gebracht habe, es macht ja keinen Sinn, wenn ich quasi eine Berufung habe, aber diese gar nicht lebe, so wie es keinen Sinn macht, dass ein Vorstandsvorsitzender einer Firma eigentlich zwar den Vertrag unterschreibt, aber dann seinem Job nicht nachkommt. Dann werden eine Zeit lang wird der Laden weiterlaufen, aber irgendwann wird der Aufsichtsrat sagen, wofür haben wir dich denn berufen oder gerufen? Du wirst ja dem gar nicht gerecht, was du eigentlich hier an Profil hast. Und genauso auch, das macht ja keinen Sinn, sich als Christ zu den Heiligen rufen lassen, wenn das Leben nicht folgt. Jakobus 2, Vers 17 hat nämlich ausgedrückt, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Und heute möchten wir einen nächsten Schritt gehen, einen weiteren Aspekt angehen. Und zwar ist die Überschrift, das Thema, wie ich es nennen würde, beschenkt mit Gottes Verheißungen oder mit den Verheißungen Gottes. Bei meiner Hochzeit, das sind nicht wir, aber so ähnlich sahen wir aus. Auf jeden Fall tief verliebt und das war eine richtig coole Party und wir hatten gewusst, in den Saal passen eigentlich so realistisch so 160 Leute rein. Und irgendwann haben wir gesagt, wir haben jetzt ein Problem, ich glaube, da kommen 180 Leute und irgendwann wahrscheinlich werden es doch 200 Leute. Okay, dann müssen wir noch einen Balkon aufmachen und so. Und schlussendlich war das so eine große, tolle Hochzeit. Bei einer Hochzeit stehen, und das werden alle, die schon mal geheiratet haben und die es noch vorhaben, werden es dann spätestens erleben. Bei einer Hochzeit steht das Brautpaar absolut im Mittelpunkt. Es geht um sie und eigentlich geht es da nur um sie. Da geht's gar nicht um die Schwiegermutter, um den Schwiegervater, um wer, was sonst, sondern es geht rein nur um das Brautpaar. Und das ist so genial. Eine sehr nette Begleiterscheinung. Es ist nicht das Wichtigste, aber eine sehr, sehr nette Begleiterscheinung auf einer Hochzeit sind Geschenke. Sie gehören einfach zu einer Hochzeit dazu. Freude und Liebe lassen sich sehr gut über Geschenke ausdrücken. Die Hochzeit im Glauben ist so die Verbindung zwischen einem Menschen und Gott. Der Mensch, der Gott kennengelernt hat und ja zu ihm sagt und seine Vergebung annimmt und zum ewigen Leben durchdringt, das ist eigentlich so das Zentrum des Glaubens, dass ich weiß, ich bin ein gerettetes Kind Gottes. Ich bin nicht mehr der Sünder, der verloren geht, sondern ich habe Rettung erfahren. Das ist das absolut Wichtigste. Aber Begleiterscheinungen davon sind Geschenke Gottes. Geschenke Gottes an uns Menschen. Das ist so wie, so wie bei einer Hochzeit gibt es auch bei der Beziehung zwischen Mensch und Jesus Geschenke. Gott ist so gut und voller Liebe, dass er uns noch mehr gibt. Er schenkt uns nicht nur die Vergebung und das ewige Leben, er schenkt uns seine Verheißungen. Man könnte auch sagen, Verheißungen sind Zusagen oder Versprechungen. Etwas, nicht wo du denkst, so leere Versprechungen, sondern da ist echt was dahinter. Kannst du sagen, wie, das ist nicht nur auf einem Papier geschriebene Zahlen, sondern das ist ein gedeckter Scheck, da ist was dahinter. In Galater 3, Vers 22 steht: Aber in der Schrift heißt es, dass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Und in Epheser 3, Vers 6 heißt es, auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Gott gibt seine Zusagen an Menschen, die an Jesus Christus glauben, die also in Christus sind. Damals glaubten die Juden, dass sie alleine die Empfänger Gottes Zusagen sind, aber Jesus bringt nicht nur Rettung für die Juden, sondern für alle Menschen. Also sind alle Menschen, die das Evangelium annehmen, Mitempfänger Gottes Zusagen, Mitempfänger der Verheißungen Gottes. Jeder Christ ist berechtigt, Gottes Zusagen in Anspruch zu nehmen. Also für mich klingt das echt genial. Können wir das annehmen? Können wir das zu unserem Denken machen? Um unser Denken zu erneuern, müssen wir erkennen und annehmen, was Gott in seinem Wort über uns sagt. Es gibt so viele, mehrere tausend Verheißungen, die in der Bibel drinstehen. Und manchmal hören wir in christlichen Gemeinden viel zu wenig über die Verheißungen Gottes, auch über das erneuerte Denken, die neue Identität. Ich als Kind Gottes, welchen Zugang, Zuspruch, welche Legitimation, mit welchem Mandat gehe ich eigentlich durchs Leben? Und vielleicht haben auch wir hier im Gospelhaus bisher zu wenig über das Thema Zusagen Gottes gesprochen. Dabei sind doch Zusagen Gottes wie Geschenke auf einer Hochzeit. Sie sind nicht das Wichtigste, aber sie gehören dazu. Als wir damals dann irgendwann um 4:30, nachdem wir abgedanced sind, bis nochmal was Und dann haben wir mehrere Autos gebraucht, um die ganzen Geschenke reinzupacken. Und wir hatten, bevor wir in die Flitterwochen sind, gar nicht Zeit, alle Geschenke auspacken. Aber so ein paar wenige hatten wir trotzdem uns schon mal so gepackt und dann genüsslich ausgepackt und geguckt, was drin ist. Und genauso ist es auch bei uns in unserem Christenleben. Wir können wahrscheinlich nicht alle Geschenke so auf einmal auspacken, die Gott uns zukommen lässt. Aber das Spannende ist, wir hätten keinen Zugang zu unseren Geschenken bekommen, wenn wir sie nicht ausgepackt hätten. Sich quasi damit befasst und mal auseinander, so, was ist da drin? Wie beim Überraschungsei, mal schütteln, mal hören und so weiter. Lustig war, wir hatten uns zur Hochzeit auch richtig tolle Glasschalen und eine Glasschüssel, so Dessertschalen mit auf den Geschenketisch gestellt und ausgepackt haben wir lauter Scherben, weil wer auch immer das Ding hat runtergeschmissen oder versehentlich auf einmal so und dann wahrscheinlich so huhu, einfach mal auf den Tisch gestellt. So ist es nicht bei Jesus. Der gibt uns keine Scherben mit, sondern er gibt uns richtig tolle Sachen. Manch einer würde sagen, richtig praktische Geschenke. So, ihr wisst ja, was eure Männer lieben. So ein Bohrhammer zu Weihnachten oder die Frauen lieben eine tolle Spülmaschine. Nee, bei Frauen ist es anders. Aber so, Männer lieben praktische Geschenke. Irgendwas, womit sie was anfangen können. Was, Deo? Ah ja, okay, Lego, genau. Und heute möchte ich über drei praktische Geschenke sprechen. Erstens das Geschenk der Weisheit. Zweitens das Geschenk der Versorgung. Und drittens das Geschenk der Bewahrung. Über diese drei von hunderten Zusagen, die Gott eigentlich gibt im Neuen Testament und im Alten Testament, möchte ich über diese drei praktischen Geschenke sprechen. Zum Ersten heißt es da in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so steht da, dann hat er Pech gehabt. Dumm geboren, dumm geblieben. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf bittet er, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden, so beschreibt es Luther. Wenn jemand also merkt, Mensch, da, mir fehlt da echt Weisheit. Weisheit ist etwas anderes wie Schlauheit. Ein schlauer Mensch kann gerissen sein. Ein schlauer Mensch, der kann sich für seinen eigenen Vorteil irgendwas machen. Ein weiser Mensch, der hat einen ganz anderen, eine Umsicht, Weitblick. Der trifft eine Entscheidung, nicht nur, weil sie für ihn zum Vorteil ist, sondern weil es einfach im Gesamtpaket das Sinnvollste ist. Und Gott sagt, wenn da jemand Weisheit mangelt, dann gibt er ihm gern und ohne Vorwurf. Gott verspricht Weisheit, wenn wir darum bitten. Also neben der Rettung für deine Seele kannst du in diesem Alltag Weisheit von Gott bekommen. Also König Salomo hatte Gott nicht um noch mehr Geld, noch mehr Macht, noch mehr Einfluss gebeten. Er hat ihn auch nicht um eine große Kinderschau sonst was, sondern er hat ihn einfach darum gebeten, Gott, schenk mir Weisheit. Und Gott machte ihn zum weisesten Menschen auf der ganzen Welt. Sein Geschenk an dich ist Weisheit, wenn du ihn darum bittest. Was wäre, wenn wir es uns zur Angewohnheit machen würden, dieses Geschenk in Anspruch zu nehmen? Weil, sind wir mal ehrlich, also mir fehlt es ganz oft an Weisheit. Und deshalb brauche ich Weisheit von Gott. Ich bin letzten Sonntagabend bin ich in eine Gemeinde als Berater gerufen wurden, als Mediator, als Vermittler zwischen der Gemeindeleitung und den Ranger-Mitarbeitern. Und ich bin dahin und dachte mir, wer bin ich, dass ich denen dort weiterhelfen kann? Gott, ich brauche Weisheit. Und ich fand diesen Abend echt schwer und schwer, die richtigen Entscheidungen vorzuschlagen und entsprechend auch die Gegenüberstellung zu machen. Und am Ende waren sie alle so weit zufrieden und ich dachte mir, Jesus, ohne dich hätte ich das gar nicht geschafft, wenn du nicht auch Weisheit gegeben hättest. Weil Recht haben hätten wahrscheinlich jeder besser können. Aber dass sie am Ende auch jeder bereit ist, über seinen Schatten zu springen und trotzdem die Gemeinde daran nicht sich zerreißen lässt, das war echt ein spannender Aspekt. Mir fehlt ganz oft Weisheit. Es gibt täglich Entscheidungen zu treffen, vielleicht bei dir auch. Und es geht nicht nur darum, was wir essen und was wir anziehen. Das sind Entscheidungen zu treffen. Häufig haben wir mehr Aufgaben als Zeit. Häufig haben wir mehr Möglichkeiten als Ressourcen. Häufig hätte ich viel mehr Ideen, wofür ich Geld ausgeben könnte, als Geld zum Ausgeben. Bist du nicht bei euch anders? Es gibt Dinge, wo man weise Entscheidungen treffen muss. Und wenn es keine weisen Entscheidungen waren, dann müssen wir damit leben und häufig ärgern wir uns. Da braucht man Weisheit, um Wichtiges von Unwichtiges zu unterscheiden, Dringenden von Wichtigen zu unterscheiden. So vielschichtig das Leben ist, so notwendig ist es, mit allen Ressourcen weise umzugehen. Auch bei der Berufs- oder Partnerwahl, Weisheit ist so wichtig. Unser ganzes Leben ist immer wieder so herausfordernd, dass ich dieses Geschenk von Gott sehr, sehr schätze und deshalb gerne um Weisheit bitte. Weisheit. Wir können darum bitten und Gott erhört dieses Gebet. Zweitens, das Geschenk der Versorgung. Stell dir vor, dein Vater ist ein überaus reicher Mann. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Und als Kind würde dein Vater dich ermutigen, dein eigenes Leben zu entwickeln, dich zu entfalten, auch mal etwas ausprobieren. Und wenn dann mal was schief geht und du selber nicht mehr weiterkommst, macht dir dein Vater das Angebot und sagt, ich helfe dir gern aus der Patsche. Ich glaube, mit so einer Rückendeckung würden wir gerne mutig Projekte anfangen. Und leider haben, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, haben die wenigsten von uns einen solchen irdischen Papa. Mein Vater, der hätte niemals irgendwo blanko so eine Art Garantie gegeben, gesagt, probier es aus. Wenn es schief geht, ich halte den Kopf hin. Übrigens, die Bibel warnt uns davor, dass wir für jemand anderen bürgen sollen. Interessant. Für keinen überhaupt bürgen. Was habe ich schon für Storys gehört? Jemand wollte ein Geschäft aufbauen und dann sind sie zu wem auch immer gegangen, guten Bekannten. Ja, das ist alles klar, wasserdicht, kein Problem, aber wir haben jetzt das Geld nicht, jetzt braucht die Bank eine Sicherheit. Würdest du nicht dafür bürgen? Da haben Leute Haus und Hof verloren, weil sie für irgendwas gebürgt haben. Als Christen, ich mache euch Mut, niemals für irgendjemand zu bürgen. Was haben wir jetzt auch gerade in der ganzen Flüchtlingsthematik? Ich möchte, dass wir eine Willkommenskultur haben. Aber es gibt Leute, die haben für Menschen gebürgt und dann sind auf einmal medizinische Kosten aufgelaufen und Sonstiges. Und du bist da als Bürger vom deutschen Staat verpflichtet zu zahlen. Das ist echt brutal. Bürgen ist was uns überraschenderweise die Bibel verbietet, dass wir es machen sollten. Zurück zu diesem Gedanken, dass Gott aber jemand ist. Stell dir vor, dein Vater wäre so jemand, der dich unterstützt und sagt, wenn es schief geht, ich helfe dir aus der Patsche. Schlechte Nachricht, die wenigsten von uns haben so einen Papa. Die gute Nachricht, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, hast du einen allmächtigen Vater im Himmel, der dir ein viel besseres Angebot gemacht hat. Ja, und dieser Papa im Himmel legt sich fest und verspricht uns, Philipper 4, Vers 19, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, einiges geben, das ihr braucht. Manches geben. Alles geben, was ihr braucht. Gerade heute Morgen habe ich beim Autofahren im Radio ein Lied gehört und weiß nicht mehr der Sänger, irgendein bekannter Sänger. Auf jeden Fall schrieb er, was, wenn du alles bekommst, was du willst, aber nicht alles, was du brauchst? Ist es gut, alles zu bekommen, was ich will? Oder ist es besser, alles zu bekommen, was ich brauche? Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Ich glaube, dass Gott ein guter Versorger ist. Und ich glaube, dass Gott uns auch gut versorgen möchte und dass wir im Segen leben. Klar gibt es hier und da Herausforderungen und wird auch manchmal so sein, es macht sicher Sinn, rechnen zu lernen. Wenn du permanent dein Konto überziehst, wenn du permanent eigentlich zu wenig hast, dann könnte es nicht sein, dass du vielleicht zu wenig verdienst, sondern dass du zu viel ausgibst. Ich habe mal folgende Rechnung aufgestellt. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit und hat 100% Geld. 100% hat jeder Geld. Und die Frage ist, wie gehst du mit diesen 100% Geld um? Gut, beim Bill Gates sind 100% ein paar Euro mehr wie bei der Petra oder bei sonst wem. Aber jeder von uns bekommt, ob durch unseren Sozialstaat, durch was auch immer, du hast in der Regel in Deutschland diese wunderbare Versorgung, dass du einen Betrag X bekommst. Und mit diesem Betrag X dürfen wir lernen, Haus zu halten. Und das ist echt schwer, vor allem wenn die Möglichkeiten so großartig sind, wie schnell und wie leicht man Geld ausgeben kann. Aber Gott ist ein Versorger, der uns aus seinem Reichtum geben will, was wir brauchen. Wir haben durch den Glauben Zugang zu den Verheißungen Gottes. Und bevor wir an Jesus glaubten, konnten wir diese Zusagen schon in seinem Wort lesen, aber sie gehörten noch nicht uns. Sie waren sichtbar, aber standen uns nicht zur Verfügung. Das ist ungefähr so, wie wenn du auf einmal, wenn du siehst, wie dein Buffet aufgebaut wird und du denkst, ich würde davon gerne nehmen. Und dann sagen Leute, nee, das ist gar nicht für dich. Das ist für die Gäste, für die Freunde, für die, die es vorbereitet ist. Und wie cool ist es, wenn du nämlich zu diesen gehörst. Wenn du wissen darfst, als Kind Gottes sind wir diese Beschenkte, die diesen Zugang haben dürfen. Wir sind die Gäste, für die dieses Mahl bereitet ist, als Beispiel. Wir haben Zugang zu diesem Versprechen. Und deshalb sollten wir Gottes Versprechungen oder Versprechen auch kennen, Verheißungen. Und nur dann können wir sie in Anspruch nehmen. Wenn ich sie kenne, für wahr halte und entsprechend lebe. Drittes Geschenk ist das Geschenk der Bewahrung. Wie funktioniert eigentlich Versuchung? Angenommen, haben jetzt wahrscheinlich manche wieder zum neuen Jahr gemacht, angenommen, du möchtest eine Diät machen. Und du hast dir fest vorgenommen, Nein zur verführerischen, kalorienreichen Schokolade zu sagen. Das wäre doch ein guter Vorsatz, oder? Und würde dir beim Abnehmprozess oder den Abnehmprozess wahrscheinlich erleichtern. Komplett auf Süßigkeiten, also speziell mal Schokolade, exemplarisch für alle Süßigkeiten, Nein zu sagen. Das würde den Prozess tatsächlich erleichtern. Oder sind wir uns alle einig? Okay, gut. Und dann denkst du dir, ich kann ja am Supermarkt vorbeifahren. Vorbeifahren ist ja nicht hineingehen. Und während du so am Supermarkt vorbeifährst, denkst du dir, ich kann ja reingehen, ich muss ja nichts kaufen. Und dann denkst du dir, ich kann jetzt ja mal in die Süßigkeitenabteilung gehen, ich muss ja nichts anfassen. Und dann denkst du dir wieder, ich kann es mir wenigstens mal ansehen. Naja, ganz rein Interesse halber, ich wollte mal sehen, wie viele Kalorien steht denn eigentlich nochmal drauf und wie viel kostet es. Und du nimmst es einfach mal in die Hand. In die Hand nehmen ist ja noch nicht kaufen. Und dann denkst du dir, oh, da ist ja meine Lieblingsschokolade. Ich könnte sie ja kaufen, ich muss sie ja nicht essen. Aber ich hätte sie daheim. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie das endet. Am Ende ist die Schokolade nicht nur sie, sondern auch vielleicht manche anderes gegessen. Und so geht es immer wieder in unserem Leben. Wir kennen die Schwachpunkte in unserem Leben. Wir wissen, wie leicht wir in Versuchung geraten können. Und trotzdem passiert es so oft, so wie ich in dem Beispiel es mit der Schokolade denke, dass es anfängt, fängt es in so vielen Bereichen in Gedanken an, dass wir so und so wir wissen, nein, überhaupt nicht, naja, aber ich könnte ja. Und einfach mal so in die Richtung gucken. Das sind Bereiche, wo Männer merken, dass sie im Internet auf irgendwelche Seiten surfen oder nachts nach 12 Uhr die Privatsender durchzappen, sagen, ja nee, ich wollte ja nur den Film nur fertig gucken. Und dann denkst du so, ja, aber ich bin jetzt auf Material, was ich gar nicht sehen will. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut, aber Versuchung funktioniert so. Es geht immer so in der Salamitaktik, ein kleiner Schritt weiter. Deshalb sollen wir ja auch unser Denken ändern. Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Vollkommene, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und so wie Abnehmen ein Prozess ist, so ist auch das Ändern der Gedanken ein Prozess. Die wenigsten erleben das so, dass sie sagen, oh, ich habe mit diesem oder jenem Mühe und dann kannst du mal mit mir beten, dass ich das nicht mehr habe und dann so Schalter umklickt, seitdem ist eigentlich nichts mehr. Ich finde es genial, ich habe von manchen, die gerade auch unter der Sucht des Rauchens leiden und richtig leiden und viel Geld verbraten haben und denken, ich würde sogar loskommen davon. Ich habe diese Erlebnisberichte gehört, wie Menschen für sie gebetet haben und sie von dann ab keine Zigarette mehr brauchten. Aber es kann auch sein, dass es echt ein langer Prozess ist. Und auch immer wieder so dieses, ich nehme mich zurück, ich möchte eigentlich gar nicht der Versuchung erliegen. Und dann kommen aber die körperlichen Symptome und diese Sucht ist auf einmal da. Und der Prozess ist echt ein schwieriger. Und da passt dieses Lied von Xavier Naidoo, wo es heißt, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer, aber so wie eben Abnehmen Prozess ist, ist auch das Ändern der Gedanken ein Prozess. Und dieser Prozess wird gefördert, wenn ich meine Gedanken mit Gottes Wort und Wahrheit fülle. Je mehr ich mich mit meinem Denken, mit dieser Welt beschäftige, desto langsamer werde ich mein Denken verändern, so dass ich der Versuchung widerstehen kann. Und je mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftige, desto zügiger wird mein Denken im Sinne Gottes erneuert. Um der täglichen Versuchung zu begegnen, gibt Gott uns so geniale Zusagen. So eine geniale Zusage. Es ist ein Versprechen Gottes, dass ich glauben und leben soll. Und dann werde ich eine Veränderung bei der Versuchung zur Sünde erleben. 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es nämlich: Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Also ganz wichtig. Du kannst nicht argumentieren und irgendjemand sagen, vor so einer Herausforderung ist noch nie ein anderer Mensch gestanden, nur ich. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Oh Mann, ich erlebe das in meinem eigenen Leben, in den letzten 30 Jahren Christsein, dass es echt Dinge gab, wo ich vor dem Scherbenhaufen gestanden bin und gesagt habe, ich bin gescheitert. Vielleicht hätte ich theoretisch die Möglichkeit gesehen, aber praktisch war mein eigener Trieb, mein eigener Wunsch, mein eigenes, aber das nehme ich mir jetzt raus oder das mache ich jetzt einfach. Ihr wisst ja, bei mir ist jetzt Schokolade jetzt nicht so der Wahnsinnsdinger, bei mir sind es dann die Gummibärchen. Und ich kenne solche Phasen, wenn ich denke, hey, ich nehme mich da echt zurück. Und dann fange ich an und sage so, ich nehme jetzt nur eine Handvoll aus der Tüte raus. Und die lege ich mir auf den Tisch. Und dann, während ich die Nachrichten gucke, esse ich die. Und dann tue ich den Rest in den Schrank hinten rein. Und du merkst auf einmal nicht mehr, wie du wie fremdgesteuert, die Dinge sind aufgegessen und man guckt weiter zu und holt mal den nächste und so. Und dann ist so funktioniert die Taktik des Teufels, dass es wie im Unterbewussten schon voll funktioniert. Aber die Zusage ist da, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standhaft zu sein. Und ich glaube, Gott ist treu in dem, was er zusagt. Und dass wir die Herausforderung, ich weiß nicht, was es bei dir ist, was deine Herausforderungen sind, an denen du echt immer wieder auch ein Scheitern erlebt hast. Und er möchte dir heute zusprechen, wenn bisher mag das vielleicht echt für dich immer wieder bist du vielleicht vor dem Scherbenhaufen gestanden, dass Dinge echt zum Scheitern verurteilt waren. Das bedeutet nicht, dass es in der Zukunft immer noch so sein muss. Und ich glaube, dass wir uns da auch Gott ganz neu stellen und weinen dürfen und sagen, Jesus, du kennst meine Versuchungen und Herausforderungen, an denen ich immer wieder scheitere. Es kann beim einen sein, der jähzornig ist, der total gleich ausflippt und aggressiv wird oder handgreiflich. Ein anderer, der total die Nerven verliert, wenn beim Autofahren irgendwas schief läuft. Ein anderer, der so blödsinnige Sachen macht wie Bleistifte oder sonstiges mitlaufen lässt oder einsteckt unterwegs oder was auch immer die Herausforderung bei dir ist, wo du Scheitern erlebst. Gott ist treu. Und diese Gedanken stimmen Christen. Stimmt uns zu oder steht uns zu, die Treue Gottes wird hier als Pfand dafür eingesetzt, dass auch die folgende Aussage hundertprozentig gültig ist. Jede Versuchung, die einen Christen trifft, kann erfolgreich Widerstand geleistet werden. Und das bedeutet, du musst die Schokolade nicht essen. Du kannst sie kaufen, ohne zu essen. Du kannst aber auch einfach am Supermarkt vorbeigehen. Egal, was du machst, wenn die Versuchung zur Sünde an deine Tür klopft, musst du nicht öffnen. Die Versuchung hat keine Macht in deinem Leben. Sie kann dich nicht zwingen, ihr nachzugeben, weil Gott in dir lebt. Und die Frage wird sein, und die möchte ich an uns stellen, wollen wir das so annehmen? Wollen wir das zu unserem Denken machen? Im Alltag sollen wir diese Versuchung erkennen und dann geistlich richtige Entscheidungen treffen. Es gibt wirklich viele andere Geschenke, die uns aufzeigen, dass mit Christus in seinem Leben etwas völlig Neues angefangen hat. Das Alte ist vorbei und alles ist neu. Aus einem Sünder wurde ein Heiliger, denn durch die Beziehung zu Jesus habe ich Zugang zu den Verheißungen Gottes. Und manchmal vermeiden wir es, wie in der Bibel zu lesen und weitere Verheißungen zu entdecken. Und was wäre, wenn wir vielleicht anfangen, Gottes Wort unter dem Aspekt zu lesen, dass wir sagen, ist eh wichtig, bitte nehmt die Bibel als eine Art Gebrauchsgegenstand, wo ihr sagt, das ist ein Arbeitsbuch, da unterstreiche ich Dinge, die mir wichtig sind. Vielleicht könnte man auch so, wie du es früher kennst, dass wenn du ein Diktat geschrieben hast, dann hat der Lehrer quasi irgendwo einen Strich gemacht und auf der Seite dann so ein Fehler, F wie Fehler, dass du in Zukunft etwas unterstreichst und am Rand ein V für Verheißung machst. Das ist eine Verheißung. Und dann merkst du beim nächsten Mal Bibellesen nicht so permanent Fehler, 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 sondern dann denkst du, Verheißung, Verheißung, Verheißung. Für mich, ich darf es annehmen. Es ist so wie bei der Suche nach den Ostereiern. Du musst die Augen aufhalten und suchen und dann wirst du finden, was für Geschenke für dich bereitgehalten werden. Das ist ein hochspannender Aspekt. Ich wusste das ja so gar nicht. Aber das Reich Gottes ist kein Automatismus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wer damals in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, ist es so, dass wenn es Leistungen gab, die der Staat bezahlt hat, dann bist du daran erinnert worden und dann hast du, so wie fürs Kindergeld oder Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas, das hast du dann einfach gekriegt, da wurdest du erinnert, die brauchen nur den Antrag und dann hast du das gekriegt. Im Westen ist es so, wenn du keinen Antrag auf Kindergeld stellst, dann kriegst du das nicht. Wenn du keinen Antrag auf Arbeitslosengeld stellst, kriegst du es nicht. Egal welche Leistung es ist, du musst eigentlich wissen, steht mir das eigentlich zu, und dann musst du den Antrag stellen und erst dann kriegst du das. Und im Reich Gottes ist es so ähnlich, das ist nicht so wie, da wird für dich halt nachgedacht, sondern wir dürfen selber entdecken und empfangen und sagen, wenn mir das zusteht, dann möchte ich das ja auch. Kein Selbstläufer. Irgendwie unfair, oder? Oder fordert es uns nicht heraus, mündig zu werden? Ich glaube, das ist nämlich der Aspekt, dass wir nämlich zu Mündige werden. Nicht für uns wird gedacht. Ich finde, das ist also dieses nicht bevormundet zu werden, ist ein Privileg. dass uns nämlich Gott als geistlich reife Menschen als Gegenüber sieht und sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht. Aber woher soll ich denn alles wissen, was mir zusteht? Ich glaube, das Wort Gottes ist so tiefgründig, so reich und so vielschichtig, dass ich am Ende meiner Tage dann aussage, oh Mist, hätte ich das gewusst? Dann sagt Jesus, du hast nie danach gefragt. Hast nie danach gefragt. Und dafür steht aber das Wort Gottes, weil wir dann auf einmal einen ganz anderen Zugang finden. Müsst ihr euch so vorstellen, wie Gott hat so echt Schmankerl reingesetzt. Gut, man kann ja auch alles irgendwie übertreiben. Und wenn, ich finde dieses Gebet des Jabez auch zum Beispiel ein tolles Gebet, aber ich glaube nicht, dass wir da so anfangen müssen, jetzt irgendein beiläufiges Gebet einfach morgens, mittags, abends zu beten und dann wird, sondern das geht ja in einer ganz anderen Aktion mit Jesus, in einer Interaktion. Aber Gottes Verheißungen stehen uns zu. Amen. Und wir, wenn wir sie wollen, dann dürfen wir die Anträge auch stellen. Und Gott ist jemand, der gerne gibt, wenn wir darum bitten. So wie er sagt, bei Weisheit ist es so, auch bei anderen Dingen. Also, wir hatten erstens, würde ich fragen, kennst du Bereiche in deinem Leben, wo du Mangel hast? Kennst du Bereiche, und das ist so für dich auch in der Reflexion, kennst du Bereiche in deinem Leben, wo Mangel da ist? Ich möchte dich zweitens ermutigen, finde Zusagen Gottes heraus. Finde selber Zusagen Gottes heraus. Und drittens, lass uns mit dem Bewusstsein leben, dass Gott in uns etwas Neues geschaffen hat. Ich möchte eine Zeit der Reaktion einfach so einläuten. Ich möchte dich bitten, dich dem so auch mal ganz persönlich im Dialog mit Jesus zu befinden. Wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du echt Mangel hast, weil du auch Versuchungen erlebst, an denen du immer wieder neu scheiterst? Lass dir Zusagen Gottes schenken und fang an, sie zu glauben. Fang an, sie zu glauben und für dich zu nehmen. Und wir wollen in diesem Bewusstsein echt leben, dass Gott in uns etwas Neues geschaffen hat. Wem es möglich ist, ich lade dich ein, doch mit mir aufzustehen. Jesus, ich bin überzeugt davon, dass wir Christen noch nicht mal ansatzweise das ergriffen haben, was an Verheißungen, Zusagen da sind. Mir sind diese drei Zusagen, auf die ich heute eingegangen bin, echt schon was ganz Kostbares. Was für geniale Geschenke. Und ich möchte echt beten, dass du in unserer Gemeinde, bei jedem, der da ist, in dem Bereich der Weisheit ganz neue Horizonte öffnest. Jesus, wir brauchen keine gerissenen Menschen, die schlau sind, sondern wir brauchen weise Menschen, die mit einem Weitblick und mit einem Ansinnen dran sind. Jesus, dort, wo Mangel empfunden wird, ich bete echt, dass du ganz neu mit dem Geschenk der Versorgung kommst, dass wir nicht das alles bekommen, was wir uns wünschen, sondern das, was wir brauchen. Und Jesus, ich bete dich, dass das in unserem Leben, in unserem Alltag existenziell wird, dass wir auch einen Blick dafür haben, uns nicht nur im Überfluss wohlzufühlen, sondern auch mit dem Lernen auszukommen, was wir zur Verfügung haben und dass darin auch deine Versorgung echt ein Geschenk ist. Und drittens, ich bete echt um Bewahrung. Bewahrung in so vielen Dingen, gerade vor Versuchung. Bewahrung auch vor Dingen, wo wir echt uns oder anderen Schaden zufügen können. Ob schleichend oder spontan auf einmal. Jesus, ich bete echt, dass du uns echt da ganz neu eine Begegnung mit dir schenkst, dass Bewahrung für uns da ist. Wir müssen nicht der Versuchung erliegen, sondern wir dürfen uns in dir gestärkt wissen und Wege und Möglichkeiten finden, wie wir diesen Herausforderungen entgegentreten können. Halleluja, Geist Gottes, wirke du. Schenk uns heute Abend eine Begegnung mit dir, dass wir an dem Punkt echt Habende sein werden, Gewinnende. Mit dir sind wir auf der Gewinner- oder Siegerseite und dafür danke ich dir. Halleluja.